Das ist vielleicht auch eine Neuerung. Ich finde, in den Suchmaschinen konnte man schnell tippen, weil man immer nur so ganz wenig Worte benutzt hat. In KI kann man, wenn man tippt, dann ist man super langsam und vertippt sich andauernd. Also allein die Diktierfunktion ist vielleicht der Knüller jetzt hier für die Leute, die hier zuhören. Die muss man nutzen.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival, in dem wir nicht nur über Technologie sprechen, sondern darüber, wie sie unser Arbeiten, Entscheiden und Wirtschaften grundlegend verändert. Ich bin Aische Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Heute begrüße ich live bei uns im Studio Nick Sohnemann. Nick ist Gründer von Future Candy und beobachtet globale Technologietrends, begleitet Unternehmen in der digitalen Transformation und gilt als einer der führenden Innovationsexperten Deutschlands. Bei unserem letzten Festival hat er gemeinsam mit Christian Gast eine Masterclass über AI Automation gehalten. Und heute sprechen wir über seine Erfahrungen, aktuelle KI-Trends und darüber, was als nächstes kommt. Nick, schön, dass du heute hier bist.
Ja, wow, vielen Dank und was für eine liebe Ankündigung. Sau cool, ich freue mich.
Du testest seit Jahren neue Technologien, lange bevor sie Mainstream werden. Was war denn in deiner Laufbahn der Moment, in dem du gespürt hast, KI wird alles verändern?
Also das würde ich jetzt sagen, also KI haben wir natürlich schon häufig gesehen. Und ich glaube, eine Sache, die sehr viel verändert hat, war natürlich damals, als im Jahr 2022, das weiß ich noch, da hatten wir so eine Innovationsmesse bei uns und da kam ein Softwareunternehmen auf uns zu und meinte, sie hätten was ganz Neues, das hieße GPT, das wäre so ein Forschungsprojekt und sie würden mit mir gerne so ein Avatar machen, das war so eine Mischung aus Metaverse und KI, ja, also jetzt wissen wir alle, was das ist. Und ich, dieser Avatar war dann ich, da haben sie so Fotos von mir bekommen und dann war ich so ein Avatar und ich konnte auf einmal Fragen beantworten zu allen möglichen Themen. Das war GPT-2, das war noch sozusagen so ein Forschungs-GPT, glaube ich, bevor die das dann veröffentlicht haben als On-Profit oder For-Profit-Firma. Und ja, das war meine erste Erfahrung. Und da habe ich schon gedacht, mein Gott, das ist ja crazy. Ich kann jetzt ja einen Avatar von mir haben, der 24 Stunden im Metaverse ist. Damals gab es das Metaverse noch, ja, das gibt es ja heute nicht mehr. Da war so der Moment, wo ich sagen würde, wow, da waren wir früh dran. Aber natürlich konnte ich damals noch nicht absehen, wie verrückt das alles wird. Und wir beschäftigen uns damit natürlich auch. Aber ehrlicherweise finde ich es manchmal schwer, als Unternehmen in Hamburg, als Beratungsfirma oder Agentur, da jetzt meinen Kunden was zu empfehlen. Das ist ja so unglaublich dynamisch, erstens, was die KI-Firmen da machen. Und dann kommen ja noch eine neue Komplexitätsebene mit De-Risking und Decoupling. Nimmt man jetzt deutsche KIs oder nimmt man US-KIs? Also viele Fragen, die ich auch nur so zum Teil beantworten kann. Aber wir können es ja mal versuchen anzunähern.
Ja, wenn man dich im Alltag erlebt, wie sehr prägt KI denn heute schon deine eigene Arbeitsweise?
Also ja, im Alltag, also ich glaube, was ich sehr viel mache tatsächlich, ist eine super einfache Funktion. Ich diktiere halt sehr viel in die KI hinein.
Und mit Whisper oder was nutzt du da?
Nee, ich nutze ChatGPT, ich nutze Whisper, ich nutze verschiedene Sachen. Das ist jetzt auch so eine Aufgabe, da Sachen auszuprobieren. Wir haben jetzt Mistral uns geholt und oder holen uns das gerade, versuchen auch europäische KIs zu nutzen. Aber da halt eine von den öffentlichen Plattformen. Jetzt, wir haben keine eigene programmiert oder so, sondern wir nutzen einfach diese Diktierfunktion sehr viel. Und da können wir dann eben meine Worte besser schreiben lassen. Was ich nicht so gerne mache, ist Texte frei schreiben lassen von der KI. Das versuchen wir komplett zu vermeiden in der Firma. Also wir haben in der Firma auch so eine eigene Fibel jetzt eingerichtet und gesagt, keine KI-Texte auf die Webseite, keine KI-Texte in E-Mails, die also rein von der KI geschrieben wurden, also alles, was Frontend ist, ist KI-frei. Also auch Bilder werden verboten, es gibt keine KI-Bilder. Das ist so eine Regel, die wir uns angewöhnt haben, damit wir eben vermeiden, dass wir in diesen AI-Slop hineinkommen.
Mhm. 2025, also letztes Jahr, hast du ja beim Big Bang KI Festival die Masterclass Automate This, das AI-Automations-Live-Bootcamp gehalten. Ja. Das hört sich schon mal ganz spannend an. Kannst du uns kurz erzählen, worum es da genau ging?
Ja, das war ja, also es ist jetzt ja ein paar Monate her, aber das Besondere war da, dass wir N8N live vorgestellt haben. N8N ist ja eine Berliner Unicorn, die gibt es seit 2019. Jan Oberhauser ist der Gründer. Eine der Erfolgsgeschichten im Bereich KI aus Deutschland. Ist eine weltweite Plattform ja geworden, N8N geschrieben, für die das nicht kennen. Und Das war, genau, viele Unternehmen können sich da ja erstmal free einen Account holen, da muss man, glaube ich, irgendwann bezahlen, aber die Idee ist relativ simpel, man hat so, so einen weißen Canvas, wie vielleicht bei Miro, kennt man vielleicht auch als Software, und da kann man jetzt verschiedene Knoten, sogenannte Knots, hineinziehen auf diese weißen Canvas und dann da Funktionen zusammenlegen. Und kann man zum Beispiel sagen, du, jeden Morgen hätte ich gerne eine Recherche zu folgenden drei Themen und kann sich so ein eigenes Presseclipping bauen lassen. Anstatt das immer jeden Morgen selber zu machen, kann man eben dieser N8N-Automation sagen, das soll sie machen. Oder ich kann sagen, such mir bitte mal alle Angebote raus, die ich jemals für Aisha gemacht habe, und finde mal raus, wo der gemeinsame Nenner ist. Dann kann er so eine Automation machen und ich muss immer nur das Schlüsselwort geben. Dann wäre es jetzt Aisha oder der Nick oder beim nächsten Mal ist der. Und dadurch ändert sich dann immer wieder der Content. Also solche Automations kann man eben programmieren als Unternehmen, und was wir gemacht haben, war, wir haben das live gebaut. Also wir hatten diesen weißen Canvas und haben dann eben mit dem Christian und ich zusammen, wie so ein Fußballkommentator, der Christian hat das gebaut und ich stand daneben und gesagt, guck mal, jetzt seht ihr, was wir hier machen. Und wir haben ein Szenario uns ausgedacht, das war ein Praktikant. Also wir wollten den Praktikant ersetzen. Was macht ein Praktikant? Irgendwelche einfachen Recherchen, einfache Social-Media-Beiträge oder einfache Dokumentensuche. Diese einfachen drei Automations haben wir dann in dieses Programm reingesetzt. Und das war dann ganz irre zu sehen, dass die Leute auf eurem Event im Big Bang saßen, dann im Publikum am Ende, haben wir gesagt, du, jetzt schickt mal eine E-Mail mit eurem Arbeitsauftrag an die und die E-Mail-Adresse. Mhm. Sie ist dann Prakti, glaube ich, @prompteur, so hieß unser Praktikant. Und dann kamen da wirklich Ergebnisse. Und die so, oh, guck mal hier. Und das war ganz cool gemacht. Also das Besondere war damals, dass wir diesen Hype, KI-Workflow einmal live auf der Bühne gezeigt haben und dann nicht nur einen fertigen Workflow, hier guck mal, sondern gezeigt, wie es geht, und auch dann gesagt, guck mal, da müsst ihr drauf achten, da müsst ihr drauf achten. Das war wie so ein Tutorial dann halt für alle, war sehr, sehr hilfreich und cool. Wir haben gutes Feedback bekommen.
Mhm. Und viele Unternehmen sprechen über KI, das habt ihr also bei uns auf dem Festival sowieso, aber setzen kaum echte Automation ein. Ja. Da gibt es ja viele Untersuchungen zu. Und wo liegt da der häufigste Denkfehler deiner Meinung nach?
Oh, also da gibt es, glaube ich, also das ist jetzt sehr heuristisch und auch sehr so eine Einzelfallbetrachtung. Wir als Future Candy, wir haben verschiedene Gründe dafür gehört. Also eins ist, sind so ein bisschen auf einer Metaebene politische Gründe. Welches sollen wir jetzt nehmen? Wir warten mal ab. Soll man jetzt ChatGPT nehmen oder soll man eigentlich warten, bis es was Europäisches gibt? Das ist ein bisschen abstrakt. Das zweite ist, einer sagte zu uns, er müsste erst die richtigen Leute dafür einstellen. Wo ich gedacht habe, mein Gott, das ist ja nun der falsche Gedanke als Upskilling Unternehmer.
Geht auch, ne?
Wieso willst du jetzt was Neues einstellen, wenn du doch eigentlich, du sollst ja eigentlich Workflows, die Leute, die du heute hast, entlasten? Das dritte ist dann natürlich irgendwie, ich habe andere Probleme, ich muss erstmal meine Webseite gut machen und so. Also es gibt nicht, meiner Meinung nach, diesen einen großen Grund. Ich glaube, grundsätzlich ist es so ein bisschen, das Problem ist, sie keinen Zugang haben. Die Leute kennen ChatGPT und das war es häufig. Sie haben, wenn man mal ehrlich ist, viele haben noch nicht mal den normalen Premium-Account und nutzen nur die Free-Version und haben, also es kommt ein bisschen auf die Unternehmen an, aber also, wenn wir jetzt mal die Großkonzerne uns anschauen, die haben das natürlich in ihren IT-Abteilungen schon einigermaßen gut organisiert, aber so Mittelständler haben da vielleicht Berührungsängste. Ich kann nicht einen Grund festmachen. Mhm. Ich glaube, es ist eben eine sehr neue Technologie, die sich unglaublich schnell entwickelt. Dadurch sind Leute verunsichert. Im Übrigen wir auch. Wir wissen es auch nicht ganz genau. Wir als Future Candy haben für uns selber noch keine einheitliche Strategie. Wir haben so ein paar Regeln uns selbst gesetzt. Aber wir haben bei uns auch verschiedene Tools. Ich meine, wir müssen viele Tools kennen, das ist Teil unserer Arbeit. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was ist eigentlich die wir intern verwenden würden, da haben wir auch bis heute keine Entscheidung getroffen, ob wir jetzt bei Copilot bleiben oder Gemini nehmen oder ob wir noch ein ganz eigenes nehmen. Das sind auch Fragen, wir sind ein kleiner Mittelständler, wir sind sicherlich nicht der Maßstab, aber im Ende ist es auch ein bisschen eine IT-Frage. Ja, wie viel Geld will ich dafür ausgeben, will ich das selber hosten? Es wird ja dann schnell komplex, und das ist vielleicht auch ein weiterer Grund. Die ersten Fragen sind einfach zu beantworten, aber wenn man es dann wirklich installieren will, dann ist es nicht so trivial.
Mhm. Wenn ein mittelständisches Unternehmen heute KI starten möchte, du hast ja eben schon gesagt, ihr seid ja selber ein mittelständisches Unternehmen und habt Schwierigkeiten sozusagen, das so komplett auszurollen. Wo sollte denn so ein Mittelständler starten eigentlich? Ihr habt ja noch einen besseren Zugang zum Thema.
Genau. Also was wir empfehlen, also das sind natürlich jetzt Empfehlungen, die vielleicht für einige Hörer und Hörerinnen hier oder Zuschauerinnen ein bisschen langweilig sind. Wir empfehlen am Anfang erstmal, sich so ein Foundation Model Überblick zu verschaffen. Das heißt, anstatt zu sagen, oh, ich nehme jetzt hier ChatGPT oder ich probiere jetzt mal DeepSeek aus oder aus Deutschland kommt doch hier Aleph Alpha, das ist viel zu kleinteilig gedacht. Ich glaube, ein guter Startpunkt für eine eigene KI-Strategie ist zunächst einmal zu sagen, ich probiere alle Foundation Models. Das heißt, das wäre jetzt in dem Fall Google mit Gemini und der ganzen Gemini-Welt. Ich sage, ich probiere das mal einen Monat aus. Oder die ganze Microsoft-Welt mit Copilot, dann probiere ich danach vielleicht mal was Deutsches aus oder Europäisches mit Mistral, das ist der einzige wirklich nennenswerte europäische Player leider. Dann können wir natürlich sagen, wir gehen mal zu ChatGPT. ChatGPT hat aber viele Sachen auch nicht, die Gemini bietet. Zum Beispiel Videofunktion haben sie nicht, also Sora ist nicht so einfach zu bekommen. Beziehungsweise geht, aber dann die Bildersachen sind nicht so gut. Also ich finde, da muss man halt auch ausprobieren, das ist jetzt schon eine Wertung, was für das eigene Unternehmen passt. Und wir fanden halt viele Funktionen bei Gemini sehr gut, aber einige sind bei ChatGPT besser und so ist es bei uns noch so ein bisschen so eine Mischung geblieben bisher, habe ich ja gerade gesagt. Wir haben noch keine richtige Strategie. Ich glaube, das wäre der erste Tipp, den ich geben würde. Versucht für jedes Unternehmen einmal so einen strukturierten Testprojekt zu machen, vielleicht ein Jahr lang sogar, zu sagen, ich teste alle dieser Foundation-Anbieter, um dann idealerweise sich zu entscheiden für einen, wenn man es nicht selber programmieren will. Das wäre denn die etwas tiefere Strategie, wäre ja dann zu sagen, irgendwann, ich gehe jetzt zu Hugging Face, zu so einer Plattform, wo ich mir eigene Language Models raussuchen kann. Da gibt es zum Beispiel welche, die sind für Mediziner und Krankenhäuser vorgeprägt und vortrainiert. Dann gibt es welche, die sind für Juratexte vortrainiert, also für Rechtsanwälte wäre das zum Beispiel praktischer, sich da was zu nehmen. Es gibt welche, die sind eher für Sportinformationen vortrainiert. Also es gibt für jedes Spezialgebiet da eine spezielles Language Model, das könnte man sich da runterladen, auf seinen eigenen Server laden, seinen eigenen Cloud irgendwie mieten und dann das alles selber, da seine Daten reinladen, das geht auch. Wie gesagt, das ist dann eine Ecke komplexer, aber da gibt es eine Menge Dienstleister da draußen, die einem da helfen. Anfangspunkt wäre für mich, erstmal diese Foundation Models ausprobieren, nicht nur auf das zu gehen, was ich vielleicht nutze, weil ich Microsoft-Kunde bin, sondern auch mal das von Gemini ausprobieren und dann vielleicht überlegen, okay, wir nutzen zwar Office, aber bleiben KI-mäßig bei Gemini oder gehen doch zu Copilot. Also das ist, ich hoffe, das war jetzt...
Naja, es ist halt komplex, ne?
Ja, also ich hoffe, ich glaube, am Anfang ist es, ich bin auch so weit, dass ich sage, dadurch, dass sich das so schnell ändert, und würde ich jetzt noch jedem Unternehmen erlauben, sozusagen meinen Kunden auch raten, probiert noch aus. Also es ist ja auch ungewöhnlich, sag ich mal, dass in unserer Lebenszeit so eine Infrastrukturtechnologie entstanden ist. Weißt du, wir lesen ja in Geschichtsbüchern über die Erfindung der Eisenbahn. Ja, oder wurde der Wilde Westen erobert und sowas. Oder wir lesen auch hier, Autobahnen wurden gebaut und so weiter nach dem Krieg. Wow. Oder das Auto wurde erfunden und so. Wow, das lesen wir in den Geschichtsbüchern und denken, wow, das hat uns ja richtig was, gebracht. Mhm. Das Auto sowieso in Deutschland, auch der ganze Wirtschaftserfolg, den wir hatten. Aber dass wir selber dabei sein können, in unserer eigenen Lebenszeit und so eine Infrastrukturtechnologie sehen können, das ist ja mega. Das ist ja auch eigentlich auch eine Herausforderung, weil wir natürlich auch nicht wissen, was damit passiert. Das war ja mit Gottlieb Daimler ähnlich. Der wollte damit mit seiner komischen Kutsche da irgendwie einen Kilometer nach Fürth fahren oder ich weiß gar nicht mehr genau, oder in Stuttgart in Stuttgart da umherfahren. Der konnte sich ja nicht vorstellen, dass man mal mit einer über eine Autobahn fahren würde. So ähnlich ist es ja jetzt wahrscheinlich heute auch. Alles geht ein bisschen schneller und wir haben ein bisschen mehr Erfahrung. Aber das muss man auch bedenken. Und in unserer Lebenszeit war das jetzt ja zweimal. Einmal das Internet. Da war ich noch zu jung. Da war ich noch in der Schule, als das Internet kam vor 30 Jahren. So der Ende der Schule, da hatte ich keinen Zugang zu Business. Da hatte ich keinen Zugang zu Ideen. Da hatte ich nicht genug Selbstbewusstsein. Und jetzt bin ich eigentlich in so einer perfekten Situation und vielleicht viele auch Hörer und Hörerinnen deines Podcasts oder eures Podcasts ja auch. Also wir sind jetzt so in der Prime des Lebens und wir haben jetzt diese Chance, ihr seht, das sind alle 30 Jahre passiert das vielleicht, dass man mal so eine neue Infrastrukturtechnologie bekommt und jetzt zu erkennen, boah, ich weiß es noch gar nicht so ganz genau oder Was wird daraus? Finde ich nicht schlimm. Also ich finde das okay. Das gehört für mich als Innovationsberater dazu zu sagen, also da wird doch crazy viel passieren, aber nutzt doch die Zeit und probiert zumindest viel aus. Das war jetzt eine lange Empfehlung mit einem kurzen Satz am Ende.
Ja, ist ja gut. Also wir haben am Wochenende ein AI-Bootcamp hier intern gehabt mit 8 Kolleginnen und Kollegen und haben da Langdog mal ausprobiert, also Meta-Plattform. Ja, gut. Genau, das ist ja Berliner Startup. Genau, und die Daten sind da wohl sicher. Also
ja, das ist natürlich am Ende
Möglichkeiten, ja, genau. Also so 100% sicher kann man sich da jetzt nicht sein, genau, wahrscheinlich, aber zumindest wird das einem so angeboten.
Also ich finde es cool, dass ihr das macht. Das ist auch eine schöne Empfehlung. Hast du recht, so einen Aggregator zu nutzen. Langdog, es gibt aus Ahaus, also nicht das deutsche Ahaus, nicht Ahus, da gibt es auch eine Firma, die heißt Sidekick, oder Tobit bietet eine Software, die heißt Sidekick, die ist sehr ähnlich. Da kann man eben seine, die haben zum Beispiel dann so eine Funktion, dass wenn ich dann da irgendwelche Daten eingebe, dann werden die anonymisiert. Also wenn ich dann einen Klarnamen eingebe, dann wird der irgendwie umgeschrieben. Ja. Und im LLM wird dann der Name nicht verwendet. Das ist nur dann im Frontend. Also so kleine Datenschutzfunktionen, die für deutsche Kunden sehr interessant sind, sind da drin. Aber man muss sagen, im Backend, im Maschinenraum läuft amerikanische KI. Ja,
genau.
Ja. Das ist natürlich das Problem an den Dingen. Ja. Aber du hast recht, guter Hinweis, finde ich auch eine schöne Empfehlung, ja.
Nick, du hast mir ja vorab eine Grafik von Nvidia geschickt, die eine Entwicklung beschreibt von Gen AI über Agentic AI hin zur Physical AI. Ja. Die erste Phase ist das, was wir aktuell überall sehen. Gen AI, also Systeme, die Inhalte erzeugen, Texte schreiben, Bilder generieren oder Software unterstützen. Wenn du dir diese Phase anschaust, welche Technologien oder Unternehmen sind hier echte Best Cases und wo hat der Hype vielleicht auch schon zu Flops geführt?
Ja, also die Grafik ist von Jensen Huang, der ist ja der Co-Founder von Nvidia, der hat das auf einer seiner Keynotes in den letzten Jahren benutzt und ich fand die ganz anschaulich, weil sie eigentlich ein bisschen meine Arbeit macht. Er macht so eine kleine Prognose in die Zukunft und zeigt das gut und deshalb habe ich dir das geschickt. Und genau, also es fing ja an, sogar noch einen Schritt vorher bei so einer, die nennen das Analytical AI, also das, was wir heute auf dem Face ID auf dem Handy, das ist ja auch eine AI, die kann aber nicht viel, die kann nur dein Gesicht analysieren, mit der kann ich jetzt keine Texte schreiben. Das sind ja so die Anfangspunkte von AI gewesen. Und Gen AI, wer nutzt das heute gut? Also ich weiß, da gibt es Beispiele, da kann man jetzt drüber streiten. Also ich weiß, Bosch hat einen Chatbot, der heißt Fizz, F-I-Z-Z, und ich glaube, der ist auf der Homepage, und dadurch, dass Bosch eben so viele Kundengruppen hat, also von natürlich Business hin zu Endkonsumenten, haben sie immer ein Problem auf ihrer Webseite, die richtig zu leiten, und da soll eben dieser Bot helfen. Dann gibt es natürlich Cases, wo von Unternehmen, die eher so Analytical AI sind. Ich weiß, dass John Deere verwendet in den selbstfahrenden Traktoren, die sie heute verkaufen, eine Menge Sensoren in ihren Anhängern. Und sie wollen in so ein Geschäftsmodell gehen. Das heißt gar nicht mehr, ich verkaufe dir den Traktor, sondern ich verkaufe die Ernte. Also für den Bauern der Zukunft, der sagt, du, ich habe jetzt hier so eine KI-Maschine, die analysiert mein Feld und findet die perfekte Aussaat und so. Das sind so Industrie-Cases, die ich spannend fand. Eine andere Sache, die ich auch, es gibt eine Webseite des Bundesumweltministeriums, das heißt Green Hub, empfehle ich auch hier nochmal für alle Hörer und Hörerinnen, wo man wirklich deutsche Success-Stories lesen kann aus dem Bereich KI. Und dort sind das aber alles Sachen, die sind immer so, also das sind oft so sehr, noch so Basic-Sachen. Aber die sind trotzdem cool. Eine Firma aus Sachsen, also aus Annaberg-Buchholz, die baut Airbags und die Nähte von den Airbags müssen ganz sauber genäht sein, sonst sind die nicht sicher. Und das haben wohl in der Qualität früher, ich nehme mal an, Menschen gecheckt. Und das macht heute natürlich so eine KI-Kamera, die ganz schnell also Fotos macht. Oder eine andere, genau, also das sind so Beispiele. Oder ein Lieferunternehmen aus Deutschland hat Routenplanung organisiert mit KI. Das sind alles so Beispiele, die mir da einfallen. Aber Gen AI, also ein richtig gutes Gen AI-Beispiel, finde ich, kenne ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich sage, wow, das ist ja so cool. Also Bosch hat, glaube ich, einen ganz guten Chatbot, der einem zumindest hilft, da schnell das zu finden, was ich brauche. Aber sonst, muss ich sagen, bin ich auch sehr oft enttäuscht. Ich finde, das ist auch super nervig zum Teil. Gerade diese Telefon-Gen-AIs, wo ich auch enttäuscht bin, auch oft, wie schlecht die mich verstehen und so. Also du hast recht, also gerade Gen-AI-Erfolgsbeispiele ist so ein bisschen ernüchternd, ehrlicherweise.
Die nächste Stufe nennt Nvidia Agentic AI, also das Jahr der Agenten war eigentlich 2025 schon, aber ist immer noch nicht so richtig durchgekommen. Also Systeme, die nicht nur Inhalte generieren, sondern eigenständig Aufgaben übernehmen, Entscheidungen vorbereiten oder Prozesse steuern. Wo siehst du denn hier aktuell die spannendsten Entwicklungen oder Produkte vielleicht sogar schon?
Naja, also man, diese Agentenfunktion, die gibt es ja in diesen normalen, den ganz normalen KI-Plattformen inzwischen so als Standardfunktion sogar zum Teil. Ich kann jetzt sagen, bei ChatGPT, ich möchte gerne ein Snowboard kaufen, bitte mach mir mal Vorschläge von den besten 5, ich bin so und so groß und so schwer und fahre da gerne. Und dann sucht er ja auf verschiedenen Seiten das zusammen und gibt mir dann so einen typischen Warenkorb und Empfehlungen dazu. Also, und das ist ja richtig so, da sieht man, kann man ja zugucken, wie er die verschiedenen Webseiten besucht, wie er die dann so crawlt. Oder ich kann sagen, ich habe eine Grillparty für 10 Leute, die essen gerne das und das und da gibt es 33, sind irgendwie, oder ein paar Prozent davon sind irgendwie Vegetarier, macht doch mal einen guten Vorschlag. Und dann analysiert er das und findet auch einen guten Einkaufskorb. Das sind so einfache Funktionen, die finde ich ganz praktisch. Ehrlicherweise, am Ende auslösen muss man es immer noch als Mensch. Und ich glaube, da sind wir auch inzwischen in so einem diskussionswürdigen Thema. Was ist denn eigentlich Agentic AI? Ist Agentic AI eigentlich die Fleißarbeit? Oder, und dann muss ich am Ende nochmal drüber lesen? Also ist es so wie so eine bessere Suchmaschine? Also, oder ist es auch wirklich die gesamte Aktion? Also ich sage, ich will irgendwie, mein Laptop ist kaputt, ich brauche einen neuen Laptop. Und dann sage ich das und dann ist morgen der Laptop da. Und ich habe aber gar nichts gelesen zu dem Laptop. Ich habe keine Auswahl bekommen. So, das ist sicherlich auch eine Frage an uns als User. Was wollen wir eigentlich haben? Wollen wir einen Agent haben, der das alles macht? Ich sage, du, ich muss einen Friseurtermin haben, dies, das, jenes. Und dann ist das alles auf einmal in meinem Kalender und ich habe dann morgen einen Friseurtermin um 12. Oder soll ich das alles nochmal checken lassen und dann habe ich nochmal so ein Sekretärgespräch und sage, hallo, ja, was sagst du denn jetzt? Wann soll ich denn einen Friseurtermin machen? Das sind Usability-Fragen und deshalb, glaube ich, ist das Thema auch noch nicht ganz erschlossen, weil das sind auch am Ende User, also Fragen an uns als Nutzer. Und natürlich dann gibt es ja dieses das Ding aus Österreich. Ich weiß, habt ihr es mal ausprobiert? OpenClaw?
Ja, am Wochenende haben wir das tatsächlich so ein bisschen ausprobiert, aber ich habe nur zugesehen, was ich
gesagt habe. Ja, also wir haben das auch als Projekt. Also ja. Natürlich auch, weil wir ja bei uns Firmendaten haben, haben wir da alle von zurückgeschreckt, das jetzt einfach so zu nutzen. Das ist ja auch völlig verrückt, dass ich so einen eigenen Agenten zu Hause habe, der immer schlauer wird, immer mehr über mich lernt. Ist das das Richtige? Also wie so ein Wesen? Es gibt ja tatsächlich auf der CES dieses Jahr gibt es so einen Trend, dass ich Razer, das ist ja so ein amerikanischer Computer-Hardware-Spezialist, die machen so Computermäuse, Computertastaturen, die haben jetzt so einen Glaskubus gebaut mit so Avataren drin. Das ist noch ein Prototyp, aber da sind so verschiedene, also es ist erstmal nur so ein Glaskubus, dann kann ich es anstellen und dann ist da so ein Wesen drin. Und das steht da dann so drin und in dem Glaskubus. Und wenn ich jetzt am Computer sitze, als Computergamer, kann ich immer mit dem reden. Und dann kann ich mir natürlich verschiedene aussuchen. Es gibt, glaube ich, 5 verschiedene. Irgendwie einer ist so ein cooler Freak, der andere ist irgendwie so ein älterer. Oder eins ist so ein Kunstwesen. Und dann kann ich mit dem reden. Und ich glaube, das ist ja eine Frage auch, was ist denn der Agent eigentlich? Ist es nachher ein Wesen auch am Ende, mit dem wir leben? Ist es so, oder sind es sogar mehrere Wesen? Also vielleicht habe ich auf meinem Smartphone, auf meiner Smartwatch, vielleicht auf meiner Smart Glass in Zukunft so 4, 5 Agenten, die immer mit mir durch die Lande ziehen. Und ich rede immer mit denen und sage so, ey, hier, Anna, du bist doch meine Ärztin. Wann habe ich denn meinen nächsten Vorsorgetermin und Bianca, du bist doch meine Ökotrophologin, hier ist die Speisekarte und dann gucke ich so auf die und dann redet die mit mir und sagt, hier, ich sehe gerade die Speisekarte, da kannst du eigentlich gar nichts von essen. Frag doch mal, ob du das eine Suppe bekommen kannst mit was weiß ich.
Das hört sich aber nicht so schön an.
Ja, also ich sage, das ist, glaube ich, am Ende kommt dieses Agenten-Ding nicht weiter, weil wir nicht genau wissen, was es eigentlich sein soll. Ich fände es praktisch, immer so Wesen zu haben, die irgendwie auf mich aufpassen. Also, und auch Manfred, mein Buchhalter vielleicht, weiß ja genau, Achtung, heute kannst du jetzt nicht hier noch einen Schuh bestellen, weil da musst du erstmal warten, bis dein Budget wieder da ist für Fashion oder so. Also vielleicht wollen wir sowas, vielleicht wollen wir sowas auch nicht. Aber das ist genau die zentrale Frage zu diesem Agentending. Mhm.
Wenn wir jetzt nochmal KI auf internationaler Ebene uns anschauen, du bist ja beruflich immer wieder in Ländern wie China, Indien und USA unterwegs. Ja. Wenn du dort mit Unternehmen, Startups oder Technologieprojekten arbeitest, woran merkt man denn zuerst, dass KI dort anders gedacht oder schon genutzt wird als in Europa?
Also ich glaube, eine Frage, es ist eine sehr, sehr große Frage. Also Ich finde, man kann grundsätzlich sagen, aber das ist auch ein Klassiker, den wirst du ja schon oft gehört haben, es gibt da so eine andere, ganz andere Offenheit, sich mit Technologie zu beschäftigen. Also diese Grundfragen, die man immer wieder an irgendwelche Anwendungen hat hier in Deutschland, die ermüden einen ja auch so ein bisschen. Also eine Grundfrage, die einen ermüdet, ist immer, wann setze ich das durch? So nach dem Motto, ich muss mich nicht so lange damit beschäftigen, bis es sich durchgesetzt hat. Denn die zweite Frage ist auch immer wieder ein Klassiker bei Deutschen. Aber ist das nicht schrecklich? Wollen wir nicht alle lieber rausgehen? Dann sitzen wir ja nur noch vor dem Bildschirm. Also so ein totaler Kulturpessimismus bei allen Technologien. Immer wird alles, was Neues, sofort dazu führen, dass wir verdummen und dass wir alle total arbeitslos werden. Das ist auch so eine Angst in Deutschland immer. Und natürlich so ein Klassiker, ja, aber mit Daten und so bin ich jetzt auch erstmal vorsichtig. Und also das sind ja so die drei großen Klassiker der Verhinderung in Deutschland, würde ich mal sagen. Und die spürt man halt einfach nicht. Also da sind die natürlich auch da. Das sind ja einfach auch Themen, mit denen beschäftigt sich auch ein chinesisches Unternehmen. Aber die haben das nicht so kulturell verankert, dass das so wie so wichtige Themen sind. Wir müssen ja immer klären, die armen Kinder, die können ja gar nicht mehr raus. Sondern da wird das natürlich irgendwie anders gesehen. Oh ja, cool, da können wir unser Land vorantreiben. Das ist jetzt sehr holzschnittsartig, was ich hier sage. Und natürlich finde ich, also in China ist es natürlich auch irre, weil die so viel, und auch in Indien, weil die so ein eigenes Ökosystem haben. Ja, die haben auch einige Fragestellungen nicht so stark, weil in Indien gibt es ganz viele Firmen, die nur für den indischen Markt arbeiten, die auch die indische Werte und Kultur vertreten, vor allen Dingen, weil der indische Markt auch so riesig ist. Also, und in China ja ähnlich. Und in China auch politisch gewollt natürlich. Und wir haben natürlich hier auch tatsächlich ja immer diese Frage, oh Gott, nehmen wir jetzt eine amerikanische Software? Weil wir in Deutschland so wenig haben, weil wir halt oft Systeme haben, die nicht...
Die immer entscheiden, ne?
Genau, also ich glaube, ich kann da der Diskussion nichts Schlaues hinzufügen, außer dass man eben sagt, dass diese ganze Entwicklung, die gerade stattfindet, gut für uns ist. Dass wir eben dieses Decoupling haben, dass jeder zweite Tech-Blog aus Deutschland sich gerade fragt, macht es eigentlich Sinn, eine MS-Teams-Alternative zu finden? Gibt es eigentlich Browser aus Deutschland, die wir nutzen können? Also die so einfach Technologie, die man schnell austauschen könnte, jetzt mal weggenommen von KI, weil da haben wir ja gesagt, gibt es noch nicht so viel, einen Browser, ob ich den jetzt von Chrome habe oder aus Deutschland oder aus, finde ich jetzt nicht so schlimm. Oder auch bei Suchmaschinen. Muss ich immer Google nutzen bei den Basic-Sachen oder kann ich nicht auch eine deutsche Suchmaschine nutzen? Oder Teams, muss ich da wirklich Microsoft nutzen? Das sind ja so Fragen, glaube ich, die stellen sich schon viele. Und das finde ich gut und vielleicht hilft uns das auch, da so ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen. Und vielleicht ändert sich dann auch so ein bisschen der kulturelle Weg, weil wir wirklich auch viele Erfolgsgeschichten sehen und sehen, dass die Wirtschaft sich auch entwickelt. Aber also ich würde sagen, der Grundunterschied ist einfach diese Offenheit der Technologie und natürlich auch eine jüngere Bevölkerung. Das ist ja auch ein Vorteil. Die Inder sind durchschnittlich, der Median ist 28 Jahre, der Median bei uns ist 45. Das heißt, sie sind halb so alt, die Bevölkerung, ja, die Gesamtbevölkerung von Indien. Und in China, die sind ja ein bisschen älter, aber nicht ganz so alt. Aber die
wissen ja, die stehen vor der ähnlichen Herausforderung.
Genau.
Ne,
durch die aber Reichen die haben natürlich Politik, eine Politik, die das extrem stark fördert. Durch diese in China ist es so, die haben diese 5-Jahres-Pläne, das kann man vielleicht noch mal kurz erzählen. Und in diesen 5-Jahres-Plänen gibt es ja eine Entscheidung. Also ich glaube, jetzt der 17. 5-Jahres-Plan seit Erfindung von kommunistischem China. Und der 18. wird jetzt entwickelt und der gilt ab 2027, also müsste der jetzt demnächst rauskommen. Glaube ich, ich will da nichts Falsches sagen. Und dann in diesen 5 Jahren gibt es ja Themen, die sind dann sehr abstrakt. Da steht dann drin, ja, wir wollen saubere Luft. Das war zum Beispiel vor dem 15. Jahresplan. Und dann wurde halt ein Fonds aufgesetzt, der E-Autos gefördert hat. Und da sind ja dann 400 Startups entstanden, die sich von diesem Fördergeld was geholt haben. Heute gibt es nur noch ganz wenige davon. Das ist dann der Kapitalismus, den es natürlich auch in China gibt. Aber so funktioniert China. Die fördern halt im 5-Jahresplan, setzen sie sich ein Thema politisch und dann gibt es eben diese Referate in der Partei, die sagen, was heißt das jetzt eigentlich konkret, und dann fördern die das wirtschaftspolitisch und da kann es natürlich sein, dass dadurch immer wieder neue Technologien entstehen. Jetzt haben sie Solar besetzt, das ist jetzt ja auch bekannt, dass sie Weltmarktführer in der Herstellung von Solarzellen sind und Windenergie. Und mal sehen, was sie als nächstes planen. Und das ist sicherlich was wir auch nicht so stark machen, dass auch politisch da eben das nicht gepusht wird. Das wäre vielleicht nochmal in Europa was uns helfen würde, so diese typischen Klassiker der Verhinderung zu überwinden, wenn die Politik immer sagt, doch, wir machen das, doch, wir machen das, doch, komm, wir machen das.
Wir haben ja in Deutschland das Digitalministerium in dieser Periode neu dazu bekommen. Wie stehst du dazu? es gibt ja so zwei Lager. Die einen sagen, es ist super, dass wir dafür ein eigenes Ministerium haben. Die anderen sagen, das ist so typisch deutsch, noch mehr Bürokratie. Um zu digitalisieren, brauchen wir erstmal eine neue Behörde.
Boah, also ja, das ist auch eine schwierige Frage. Da bin ich kein Experte. Ich weiß, dass der Carsten Wildberger ein guter Manager ist. Der hat da den Mediamarkt-Konzern echt nach links gedreht und hat da wirklich coole Funktionen auch in den Mediamarkt eingebaut, sodass das heute ein wirklich Top-E-Commercer ist. Also erstmal, da kann man wirklich eine Menge Gutes sagen. Ich finde ihn als Typ auch gut und ich glaube, er ist ein guter Minister. Aber es gibt halt leider in Deutschland wenig Erfolgsgeschichten, wo ein Quereinsteiger kam und da was erreicht hat. Das muss man ehrlicherweise sagen. Politik ist heute halt ein Vollzeitjob und du musst da eigentlich von Anfang an dabei sein. Und wenn du da so reinkommst, du hast nicht die Netzwerke, du hast nicht die Verknüpfung. Ich glaube, es ist eher so eine Story. Die Idee, so ein Ministerium zu haben, ist super. Also es ist einfach Quatsch, das alles immer irgendwo wenn du sagst, es ist eine Infrastrukturtechnologie, wie ich ja gesagt habe, Digitalisierung und KI, dann musst du da auch ein eigenes haben. So wie Verkehr ja auch ein eigenes Ministerium hat. Also ich finde es erstmal grundsätzlich gut, sehe das auch nicht mit der Bürokratie. Aber ich sehe halt zu wenig von der Arbeit. Also das muss ich jetzt sagen, enttäuschend. Entweder sind die so gut und Profis, weil sie sich zurückhalten und irgendwo im stillen Kämmerlein im Maschinenraum da werkeln. Aber ich höre halt tatsächlich wenig und das wundert mich ein bisschen.
Ja, gegen Ende habe ich immer ein paar Fragen zu deiner persönlichen Nutzung von KI-Tools und Prompts. Welches KI-Tool nutzt du denn selber beruflich oder privat am meisten oder am liebsten? Was kommt dir am nächsten?
Also ich nutze für die Diktierfunktion ChatGPT, weil das halt, ja, das haben die sehr gut ausgebaut. Man kann auf diesen Mikrofonknopf drücken und dann kann man da wirklich minutenlang einsprechen. Bei Gemini geht das nicht. Also, der bricht das immer ab und dann hört er auf, weil er glaubt und fängt er an schon zu suchen. Das ist also mein Haupt-Use-Case und da nutze ich ChatGPT. Und damit bin ich auch, glaube ich, ein bisschen schneller geworden, kann schneller und besser irgendwie delegieren. Früher habe ich schnell bei Teams was getippt, dann waren da völlig viele Tippfehler drin, meine Angestellten waren immer genervt und jetzt habe ich das schon mal ein bisschen verbessert.
Ja, auch schneller, ne? Wenn man was
tippt. Ja, genau. Zu tippen. Also das hat mir wirklich geholfen. Das ist eine der Kernfunktionen, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Also damit funktioniert unsere Firma ganz gut.
Und hast du so einen Prompt, wo du sagst, oder so einen Tipp, den du selber gelernt hast und weitergibst?
Naja, was ein Klassiker ist, ich vermute, das haben auch schon viele gehört, falls nicht, das ist aber wirklich ein echter Gamechanger, dass man vorher Chat immer sagt, was er ist und das halt relativ gut beschreibt. So, pass auf, Chat, du bist jetzt das und das und das und du musst jetzt das und das machen. Das hat für mich super viel verändert. Also vorher habe ich einfach irgendwas reingesprochen, direkt diktiert. Dann fängt er an mit irgendwelchen Bullet Points und irgendwie Smileys und Emoticons und all sowas, das kann man ja auch einstellen. Aber wenn man ihm vorher ganz gut erklärt, wer er ist und was er sein soll oder sie oder wie auch immer man es dann für sich bezeichnet, dann kann man viel, viel bessere Sachen bekommen. Auch das diktiere ich aber. Also das ist vielleicht auch eine Neuerung. Ich finde, in den Suchmaschinen konnte man schnell tippen, weil man immer nur so ganz wenig Worte benutzt hat. In KI kann man, wenn man tippt, dann ist man super langsam und vertippt sich andauernd. Also allein die Diktierfunktion ist vielleicht der Knüller jetzt hier für die Leute, die hier zuhören. Die muss man nutzen. Ein Problem, das sich dabei ergibt im Büro ist, es ist halt laut. Man muss halt irgendwo hingehen, wo man dann mit dem Computer mal laut reden kann. Und das ist so ein bisschen, dafür gibt es aber ja Telefonzellen und all sowas.
Ja. Meine traditionelle Abschlussfrage zum Schluss ist immer, mit wem würdest du denn beim Festival gerne essen gehen und warum, interessiert mich natürlich.
Ja, ich habe die gelesen schon in der Vorbereitung. Also meine Antwort ist darüber, ich würde gerne mal mit John F. Kennedy essen gehen, auch falls er nochmal aus dem Grab zurückkommt. Ich fand den irgendwie interessant als Führungspersönlichkeit. Und
wir können viel, aber ich glaube, Tote zurückholen.
Genau. Wenn ich sozusagen ganz frei wählen könnte, wäre es gern Winston Churchill und John F. Kennedy. Ja. Aber von aktuellen Personen, also ich fände, also mit dem Jensen Huang zu reden, ist natürlich super cool. Vor allen Dingen, wir haben ja ein Thema ausgelassen. Was ich ihn befragen würde, wäre halt dieses Thema Humanoid Robotics. Also ist es eigentlich, das ist ein Thema übrigens vielleicht nochmal interessant zum Abschluss für die Hörer und Hörerinnen, weil als Dienstleister, ich finde es zum Beispiel super schwer, über das Thema KI hier sinnvoll zu reden. Du hast gesehen, ich hatte auch keine gute Antwort. Und ich kann auch meinen Kunden da wenig sagen, weil jeder da sehr unterschiedlich ist. Bei einem Thema, wo man wirklich helfen kann, finde ich, ist bei diesem Thema Humanoid Robotics. Weil die Roboter kommen und die sollen irgendwas können. Also sie können mit Armen und Beinen sich bewegen wie Menschen. Natürlich nicht so gut und flexibel. Man muss die programmieren und dann können die halt diese eine Sache. Aber da gibt es ja genug zu tun. Also ich nehme ein Beispiel. Bei Brauereien kommen diese ganzen schmutzigen Bierkisten an, die dann gereinigt werden und dann gehen die wieder in die Bierproduktion. Heute machen das irgendwelche Menschen, die da die Flaschen dann sortieren und wieder auffüllen in die Kästen und so. Das könnte Huberto heute Roboter machen. Und dann gibt es ganz viele Produktionsjobs, wo Arbeitssicherheit noch ein Thema ist, wo man irgendwie neben heißen Maschinen ist oder wo man irgendwelche Sachen überwachen muss, wo irgendwelche Riesenhämmer irgendwelche Bolzen reinhauen. Das sind Sachen, muss man sich genau anschauen, wo man sagt, okay, also wo kann so ein Roboter vielleicht auch da helfen? Und da kann man wirklich auch als Dienstleister und als Unternehmen helfen. Wenn man sagt, pass auf, ich identifiziere jetzt mit dir zusammen hier deine 5 Jobs, wo du heute schwer Arbeitskräfte findest, weil die Jobs sind so Nischenjobs und wir haben Mindestlohn, da kannst du eigentlich niemand mehr einsetzen oder das ist ja auch eine Frage oder lohnt sich nicht, genau. Und dann sagt man, okay, da können wir eigentlich Humanoids einsetzen und das, finde ich, ist nochmal so ein Appell an mich, wo ich sagen würde, an mich und an die Hörer da draußen, wo ich sagen würde, da, glaube ich, passiert eine Menge in der deutschen Wirtschaft, weil wenn wir wirklich Humanoids finden für viele dieser Tätigkeiten, dann haben wir wieder mehr Freiraum und können mehr mit unserem Wissen und unserem Menschsein arbeiten, weil ehrlicherweise, das ist ja vielleicht das Positive, was ich sehen würde an diesem ganzen technologischen Wandel. Wir werden wieder befreit. Ja, ich meine, wie viele Menschen von uns in Deutschland sitzen an Rechnern jeden Tag? Das ist unser Job. Wir sitzen, wir klappen dieses Ding auf, sitzen an der Tastatur, 8 Stunden auf dem Stuhl. Ich meine, so wirklich saustumpf auch ehrlicherweise. Gut, wir müssen nicht keine Sandsäcke mehr tragen und irgendwelchen Feldern arbeiten. Das ist natürlich besser. Aber es ist doch auch nicht der Weisheit letzter Schluss, so ein Sachbearbeiter am Laptop zu sein. Also ich glaube, wir als Gesellschaft verändern uns stark und ich finde, der Humanoid ist ein interessanter Roboter, eine interessante Technologie, wo wir auch wirklich helfen können als Dienstleister oder ihr auch als Unternehmen. Weil bei KI, das ist eben noch für mich echt so viel Wandel, so politisch auch, nämlich eine europäische Software und so weiter. Das ist natürlich eine Frage bei den humanoiden Robotern, dazu letzter Punkt, die sind natürlich hoffentlich aus China. Also da haben wir auch das politische Thema.
Weil Tesla ja auch fleißig baut, ne?
Ja, gut, ja. Also die man heute jetzt hier im März 2025 bestellen kann, die kommen alle aus China, die anderen sind alle noch nicht bestellbar.
Okay. Nick, vielen Dank für deinen Input. Ja, und wir nehmen heute mit, KI ist kein Tool-Thema mehr, darüber haben wir gesprochen, sondern eine strategische Entscheidung in erster Linie. Und wer diese Dynamik nicht nur diskutieren, sondern verstehen will, erlebt beim Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin, wie Innovation, Geschäftsmodelle und KI-Strategien konkret aussehen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.